Ich wollte vom Alkohol eigentlich immer das große Gefühl und das Drama und den Exzess. Also ich wollte eigentlich gar nicht diese betäubende Wirkung, die das ja auch hat, sondern ich wollte dieses eskalierende, exaltierte Kunstleben leben. Also ich wollte halt so auf die Kacke hauen.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Nachts im Buchladen und ich bin heute in Hamm im Gerd-Bucerius-Saal, wo Mia Gato gleich aus ihrem ersten Buch lesen wird, nämlich Rausch und Klarheit. Und ich freue mich sehr, dass du heute nach Hamm gekommen bist, liebe Mia. Herzlich willkommen.
Hi, sehr schön hier zu sein.
Du hast mir gerade schon erzählt, dein Buch ist im September rausgekommen. Ich habe es gerade die letzte Woche gelesen und habe mich gefragt, Verlage sind ja immer so ein bisschen schwierig. Die wollen immer vorher wissen, was das für ein Buch ist. Ist es ein Sachbuch, ist es ein Roman oder eine Autobiografie? Und ich finde, bei dir ist es nicht so ganz klar. Was würdest du denn selbst sagen?
Oh Gott, ich sage immer wieder, ich finde diese Unterscheidung überflüssig und langweilig. Also es gibt ja durchaus gut geschriebene Autobiografien, die literarischen Anspruch haben, die irgendwie prosaisch sind. Es gibt keinen Grund, warum ein Sachbuch nicht auch schön oder mitreißend geschrieben sein sollte. Und diese Unterscheidung ist meiner Meinung nach was sehr Deutsches. Also wir wollen immer schön unsere Schubladen, das Sachbuch muss trocken sein und langweilig und der Roman muss irgendwie mitreißend und blumig sein. Aber man kann das ja auch verbinden, da gibt es ja kein Gesetz.
Für die, die es lesen, wenn man in Mias Buch einsteigt, ist es zuerst ein ziemlich interessanter Exkurs über die Geschichte des Alkohol in Deutschland. Also angefangen mit der Nachkriegsgeneration, traumatisiert wie sie war, die sich mit Alkohol therapiert hat und wie das dann weiterging über die 70er, 80er und bis heute. Und dann bist du irgendwann bei deiner eigenen Geschichte und erzählst deine eigene Geschichte. Und ich glaube, ich darf das so fragen, weil das ist auch großer Teil des Buches. Seit wie vielen Tagen bist du nüchtern?
Heute sind es genau 7 Jahre und 5 Monate. Das entspricht 2710 Tagen.
Herzlichen Glückwunsch, das ist ganz schön lange. Ja, und der Weg erstmal dahin hat sehr viel mit deiner Biografie zu tun. Und du schreibst in deinem Buch, ich habe das so ein bisschen gelesen, von einem wilden, hungrigen Leben. Kann das sein, dass das bei dir gepaart war, so ein Hunger nach mehr, der auch einfach immer gekoppelt war mit Feiern, Alkohol, Genießen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte vom Alkohol eigentlich immer das große Gefühl und das Drama und den Exzess. Also ich wollte eigentlich gar nicht diese betäubende Wirkung, die das ja auch hat, sondern ich wollte dieses eskalierende, exaltierte Kunstleben leben. Also ich wollte halt so auf die Kacke hauen.
Und das hast du auch lange Zeit genussvoll getan, ne? Du beschreibst dein Leben in Berlin alleine und wie du halt irgendwie auch als Bargirl deinen Weg gemacht hast.
Ich war fürchterlich cool. Fürchterlich cool. Ja, ich war immer nachts wach und habe Männer verbraucht wie Wegwerffeuerzeuge und habe getrunken und gefeiert, ja.
Wenn man sich Filme anguckt, wie, was weiß ich, den Doors-Film mit Jim Morrison, so erging es mir zumindest früher immer, dass man als Zuschauer denkt erst, boah, ist das alles cool? Und dann kommt irgendwann der Moment, der kippt und wo man denkt, boah, jetzt finde ich das nicht mehr cool. Jetzt wird's irgendwie drastisch und dramatisch. Wie war das bei dir?
Ja, klar, das ist ein beliebtes Narrativ, ne? Der Absturz, der Rock Bottom sozusagen, das ist so eine Idee. Bei mir war das tatsächlich gar nicht so klar. Also ich habe aufgehört, im Nachtleben zu arbeiten, aus pragmatischen Gründen irgendwann. Also mit Ende 20 war ich dann fertig damit, weil ich dann irgendwie auch richtiges Geld verdienen musste. Und das ging halt im Nachtleben nicht so gut. Deswegen ist mein Trinken auch weniger Party dann geworden, sondern mehr so Wein zum Essen, bürgerlich erwachsen so. Es hat sich halt auf diese Art verändert.
Aber das klingt gar nicht so schlimm.
Nee, klingt nicht so schlimm, ne? Aber trotzdem war es halt immer noch viel und vielleicht sogar mehr als vorher, ich bin nicht ganz sicher. Und es hat eben zwar einen bürgerlichen oder normalisierten Anstrich bekommen, aber ich habe trotzdem nicht weniger drunter gelitten.
Was heißt denn leiden? Weil das Erste, was du ja beschreibst, ist eben genau dieses Rauschhafte, dieses Partymäßige, dieses Flirrende, was ja eigentlich erstmal cool ist.
Ja, also ich meine, das ist halt wie so ein neurologischer Vorschlaghammer, ne? Man peitscht sich die ganze Zeit mit dieser Substanz auf und dabei merkt man aber nicht so richtig, oder bei mir war das so, dass man eben gegen die feineren Emotionen abstumpft. Alkohol ist auch ein Depressivum. Und das habe ich auch dann irgendwann gemerkt nach ein paar Jahren, dass ich halt immer irgendwie so eine dunkle Regenwolke über mir hatte, die sich nie verzogen hat. Und ich konnte nie so richtig sagen, woran das liegt. Ich habe es zwar geahnt, aber ich habe nicht wirklich den Finger drauf legen können, weil wir halt in einer dermaßen alkoholgetränkten Welt leben, dass den Alkohol als Grund für irgendwas zu erkennen wahnsinnig schwierig ist und in der Regel auch sehr lange dauert bei den Einzelnen.
Das fand ich auch sehr faszinierend. Du beschreibst an einer Stelle im Buch, dass du halt, dass es dir schlecht ging, dass du auch vielleicht Depressionen hattest und dass du aber immer geglaubt hast, das wäre das eine Problem und das andere Problem wäre der Alkohol. Mhm. Und du erst rückblickend erkannt hast, das kommt durch den Alkohol. Glaubst du, dass das bei dir eine individuelle Geschichte ist oder dass das eben genau das Ding ist, was gesellschaftlich ganz weit verbreitet ist?
Das ist super weit verbreitet. Also diese Idee, dass man nur irgendwas anderes an seinem depressiven Grundzustand rumändern muss, so, also nur Therapie machen oder den richtigen Typen finden oder irgendwie endlich diese Morgenroutine durchziehen und dann ist man nicht mehr unglücklich und dann ist man nicht mehr getrieben. Das ist ganz oft dieses Ausblenden dieser Substanz, weil die eben so normal ist. Und aber ganz oft denke ich das auch so, wenn ich irgendwie Freunde, die immer zusammen trinken, Pärchen, ne, die immer zusammen trinken und sich ständig streiten, denke ich auch immer so, Mann, lass doch mal den Alkohol weg für eine Weile und guck halt mal, wie es dann ist so. Weil ganz oft ist das halt ein Ding, was ausgeblendet wird, weil es so einfach ist, das auszublenden. Aber das hat viel weitreichendere Effekte, als man so denkt, wenn man da drin steckt.
Ist das Problem auch davon loszukommen, weil es einfach gesellschaftlich so super verbreitet ist, dass niemand glaubt, dass man davon loskommen muss?
Also ja, das ist natürlich der eine Punkt, aber es wird ja auch aktiv gesamtgesellschaftlich dagegen gearbeitet, dass einzelne Leute davon loskommen. Ne? Es wird ja extrem stigmatisiert, wenn Leute abhängig sind. Das ist die eine Sache. Und dann sehen wir das ja jetzt auch wieder in diesem Dry January. Ne? Es ist immer dieses Verzichtsnarrativ so. Du musst verzichten. Es ist so ein trauriges Leben. Du musst es so einen Monat schaffen und dann kannst du aber wieder zurück und dann ist das Leben wieder vollständig. Und dann kannst du auch wieder irgendwie deine Freundschaften pflegen und gesellig sein und zum Fußball gehen und auf Dates gehen und dann hast du wieder Romantik und dann hast du alles wieder, dein ganzes Leben so. Und das hängt alles so komisch an diesem Alkohol.
Und das Lustige ist ja, dass man auch eigentlich erst drüber nachdenken muss, zu verzichten, wenn man ein Problem hat, ne?
Ja, genau. Ja, das ist witzig, ne? Die Leute, die aufhören, die werden dann problematisiert irgendwie. Und solange sie trinken, ne, das extremste Beispiel fällt mir immer, das war Harald Juhnke, ne, der, wo alle gesehen haben, der ist massiv abhängig, aber alle haben das so abgefeiert.
Das ist so schön lustig. Und die genau. Sprüche sind heute noch Kalendersprüche.
Ja, dass jeder kennt diesen Spruch, Glück ist leicht einsitzen und keine Termine und leicht einsitzen.
Oder ich mag kein Silvester, da trinken selbst die Anfänger oder irgendwie so in der Art. Ne?
Ja, alles so komische Trinkfolklore. Wir lieben das in Deutschland, weil das natürlich auch die eine Sache macht, die wir alle unbedingt brauchen, wir Gewohnheitstrinker, jemand, der mehr trinkt. So, das brauchen wir ja alle. Der trinkt ja viel krasser und mein Trinken ist dagegen total bürgerlich so. Und deswegen ist es halt auch so ein gesamtgesellschaftliches Ding, dass alle kollektiv irgendwie daran interessiert sind, dass alle auch trinken. Und wenn dann einer nicht trinkt, dann ist das halt, das ist störend.
Ist es denn für dich noch schwer, nicht zu trinken? Also musst du dich noch oft rechtfertigen?
Nee, ganz selten. Also ich meine, gut, ich rede da ja seit ein paar Jahren rauf und runter und alle Leute sind schon genervt davon. Mein Freundeskreis ist sehr alkoholfrei, also weitgehend alkoholfrei. Meine Familie auch und eigentlich kommt das sehr selten vor, dass ich mich erklären muss.
Im Buch hast du trotzdem an der Stelle beschrieben, dass es auch eine Zeit gab, wo du es ein bisschen vermisst hast, weil es irgendwie so verbunden war mit einem Lifestyle oder vielleicht mit Bildern im Kopf, denen du gerne entsprochen hättest.
Ja, es gibt diese Bilder, also da habe ich auch die verschiedenen, die mich am meisten beeinflusst haben, in dem Buch beschrieben. Also zum Beispiel die schöne Französin, die so nonchalant in ihrem Boyfriend-Hemd auf der Fensterbank sitzt und den Rotwein trinkt und raucht und melancholisch in die Ferne guckt und so. Das sind halt so komische Hollywood- oder Werbungs Narrative und Identitäten, die so mit dem Alkohol verbunden sind irgendwie, also die wir uns auch ja selber erzählen, um auch das Trinken gut aussehen zu lassen und irgendwie auch notwendig aussehen zu lassen. Und die haben tiefe Wurzeln. So, die muss man dekonstruieren und von denen muss man Abschied nehmen. Aber letztendlich ist man ist ja nie, also ne, diese Bilder sind ja immer fake. Das ist ja immer, du bist ja nie der Cowboy irgendwie mit der Lederjacke, der den Schnaps in der Bar und dann noch die heiße Braut irgendwie klar macht und so. Das ist ja alles Bullshit letztendlich.
Hast du dir denn nüchtern von dir neue Bilder geschaffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, das dauert halt so ein bisschen, aber ich bin jetzt halt so eine richtige erwachsene Person. So. Also das stelle ich immer mehr fest. Ich meine, das hat natürlich auch was mit dem Älterwerden zu tun. Aber so dieses diese Dinge, die man so in der Nüchternheit lernt, sind halt die eigenen Gefühle aushalten zum Beispiel und auch Grenzen respektieren, die eigenen Grenzen respektieren, Nein sagen und so weiter. Und all das zu trainieren, das gibt einem so ein wirklich einfach souveränes Selbstgefühl. So, man ist mit sich selber deckungsgleich, man ist die Person, irgendwie, die man auch innerlich sein will.
Du hast mir gerade schon erzählt, du hast immer noch so Verbindung zu den anonymen Alkoholikern. Da bist du auch hingegangen, schreibst du auch in dem Buch, dass das auch so der Anfang war. Glaubst du, dass sowas oder eine Gruppe oder ein Buch oder ein sehr viel darüber reden dafür schützt, jemals wieder rückfällig zu werden? Hast du das für dich ausgeschlossen?
Ja, also zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass ich, also ich kann mir nicht vorstellen, was passieren müsste, um mich rückfällig werden zu lassen. Also das kann ich mir genauso wenig vorstellen, wie jetzt zum Beispiel mich wieder in den Typen zu verknallen, in den ich in der Oberstufe verknallt, weil es ist genauso weit weg. Mhm. Ich denke mir halt so, Alkohol ist irgendwie für mich durchgespielt, das interessiert mich nicht mehr, ich habe da keine romantischen Bilder mehr oder irgendwas. Diese Art von Rausch ist mir einfach nicht mehr attraktiv. So. Natürlich haben Leute Rückfälle und auch teilweise nach Jahren oder Jahrzehnten so. Deswegen kann ich da nicht abschließend irgendwie was drüber sagen, wie das bei mir in meinem langen Leben noch werden wird. So. Aber zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, dass mich das jemals wieder interessiert.
Vielleicht nochmal für alle, die noch darüber nachdenken, was ist denn nüchtern besser als betrunken?
Alles ist nüchtern besser als betrunken. Also es braucht eine Weile, bis man das irgendwie, bis man sich so ein bisschen akklimatisiert hat, bis man sich selber kennengelernt hat, bis man vielleicht die langweiligen Freunde gegen spannendere ausgetauscht hat und so. Aber dann ist alles besser.
Dein Buch ist noch nicht so lange draußen, aber wie sind bis jetzt die Reaktionen? Weißt du, wer das liest? Lesen das Leute, die überlegen, nüchtern zu werden oder die eine ähnliche Geschichte haben wie du? Oder hast du da schon Erfahrungen sammeln können?
Ja, also ich hoffe, dass es Leute lesen, die überlegen, nüchtern zu werden und dann aufhören. Manchmal, ganz selten, kriege ich diese Geschichten. Aber die schreiben, also die mir jetzt schreiben, sind eher welche, die in ihrer frühen Nüchternheit sind und die sich damit identifizieren können.
Und für die ist das dann vielleicht auch so ein Halt oder das gibt Kraft zu lesen, dass da jemand ist, der es geschafft hat?
Ja, es ist halt auch, als ich aufgehört habe, 2017, da gab es noch nicht so viel. Jetzt mittlerweile gibt es ja tatsächlich in Deutschland auch eine richtige kleine Bewegung.
Ich habe fast das Gefühl, da verändert sich gerade was, auch unter Jugendlichen, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die auch bewusst nicht trinken und Leute, die erwachsen sind, die schon getrunken haben und sagen, nee, Schluss damit.
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Jüngeren weiß ich nicht, die sind nicht so richtig meine Zielgruppe. Die fängt da ungefähr so mit, weiß nicht, Mitte 20 würde ich sagen, an. Aber ja, es werden immer mehr Leute, wir spüren das auch im Podcast total. Das E-Mail-Aufkommen wird immer größer, die Berichterstattung wird immer mehr und so. Und da ist auf jeden Fall was am Rollen. Und was total wichtig ist, ist einfach für die Leute, die aufhören, einfach Community zu haben. Und das ist so, dass du halt nicht die einzige Person in deinem fucking Dorf bist, die nicht trinkt und alle anderen um dich rum saufen, ist ja grauenvoll. Und auch diese Erfahrung, nüchtern zu werden, kann eine sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung sein. Und wenn man niemanden hat, der das nachvollziehen kann, dann ist es halt recht einsam. Deswegen ist es ganz gut, wenn wir halt unsere kleinen Bücher oder Podcasts oder Lieder oder unsere Message einfach so ein bisschen in die Welt streuen, dass die Leute sich gegenseitig finden können.
Also bei dir kam der Podcast deutlich vor dem Buch. Und Wie war das? Wart ihr da noch wirklich so Pioniere, was das anging? Quatschen über Aufhören?
Ja, also, ja, eigentlich schon. Also Nathalie Stüben, die ja mittlerweile so die bekannteste Person aus der Gruppe ist, die hatte kurz vorher angefangen, ich glaube ein Jahr vorher oder so oder ein halbes Jahr vorher. Wir wurden noch ein bisschen ausgebremst durch die Pandemie, aber ja, also damals gab es auf jeden Fall deutlich weniger als jetzt.
Ich wünsche dir heute Abend viele interessierte Menschen, Leute, die Bock haben aufs Buch und die kommen und die dabei sind. Viel Spaß und eine erfolgreiche Lesung wünsche ich dir.
Danke dir.